Amen. Bevor wir mit den Bibelversen starten, wollte ich sagen, wie die Botschaft heute heißt. Es gibt so zwei Sätze, ich glaube, die uns Gott heute Morgen sagen möchte. Und zwar, was wir auch später lesen werden, ist über den blinden Bartimäus. Und dann sagt Jesus zu ihm, was soll ich dir tun? Das ist die eine Frage, die wir heute uns anschauen werden. Dass Jesus uns fragt, was willst du? Und die andere Frage, damit es ein schöner Dialog ist, damit es nicht einseitig ist, was willst du, Jesus? Also erstmal fragt uns Jesus, was wir wollen, und dann fragen wir Jesus, was er will. So. Das ist noch zum Einstieg. Wir können Markus 10 aufschlagen. Und wir lesen, wie gesagt, die Geschichte des blinden Bartimäus. Markus 10, Vers 46. Dann kamen sie nach Jericho. Manche Blätter noch. Da kamen sie nach Jericho, als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menschenmenge, da saß ein Blinder, Bartimäus, der Sohn des Timäus, am Weg und bettelte. Als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, fing er an zu schreien und zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und viele fuhren ihn an, er wolle schweigen, aber er schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da rufen sie den Blinden und sagten zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er sein Obergewand weg, stand auf und kam zu Jesus. Und hier der wichtige Satz heute für die Predigt. Und Jesus sagte zu ihm: Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm: Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus aber sagte zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Wir leben in einer sehr krassen Welt, würde ich sagen. Vor einiger Zeit konnte man an bestimmten Orten der Welt irgendwelche Unruhen sehen. Und jetzt gibt es bestimmte Orte oder wenige Orte, wo man keine Unruhen sehen kann. Also wenn man vielleicht Nachrichten guckt, dann gibt es da Unruhen und da Unterdrückung und da ist ein Krieg und da ist Widerstand. Also wir leben in einer sehr unruhigen Welt und ich stelle mir vor, wie Gott einfach vom Himmel schaut und wie wir zu ihm kommen und er fragt uns, was kann ich für dich tun? Und wir haben so viele Anliegen, die Menschen auf der ganzen Welt haben. Wir sind einfach Menschen in Not, eine gefallene Welt mit so vielen Herausforderungen und Jesus fragt uns, was willst du? Und ich glaube, wir haben ein Anliegen, Menschen von den verschiedensten Ländern der Welt haben andere Anliegen, aber wir sind Menschen in Not sehr oft und wir kommen zu Jesus und das will er uns auch fragen. Was willst du? Aber jetzt ganz konkret zu dieser Geschichte. Es ist sehr interessant, dass hier ganz deutlich gesagt wird, dass wer dieser Blinder war, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Also der war ein Blinder, aber der hatte eine Familie, der hatte eine Identität vielleicht, der hatte seinen Vater. Aber er war aufgrund seiner Blindheit in diesen Lebensumständen. Und was Jesus immer wieder sagt, ist: Dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich musste an eine weitere Geschichte denken, die ist in Markus 5, die Heilung der blutflüssigen Frau. Wir werden es nicht aufschlagen. Und nachdem sie zu Jesus läuft und den Saum seines Gewands berührt, dann wird sie geheilt. Dann dreht sich Jesus zu ihr und fragt, wer hat mich berührt? Und sie sagt, ich war es. Und dann sagt ihr Jesus, meine Tochter. Und dann ähnliche Phrase, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt. Das ist übrigens sehr schön, diese Szene in Chosen dargestellt, wie diese blutflüssige Frau zu Jesus kommt und was für Herausforderungen sie hat. Da wird auch sehr deutlich erläutert, was für Bedeutung eben meine Tochter hat. Also in einem geschichtlichen Hintergrund und auch zu der damaligen Zeit, wenn diese Krankheit so seit langen Jahren ist, dann ist man verstoßen, vielleicht ist man auch enterbt, vielleicht hat man auch keine Familie, weil eben diese Krankheit die Frau geplagt hat. Und dann kommt Jesus zu ihr und nicht nur, gut, sie fasst Jesus an den Saum seines Gewandes, aber er sagt zu ihr, meine Tochter. Das heißt, er gibt ihr viel mehr als das, worum sie gebeten hat. Sie wollte geheilt werden, sie wollte, dass das aufhört. Aber er hat ihre Würde hergestellt und er hat ihr ganz neue Identität gegeben. Nicht nur, dass sie die Tochter eines Menschen ist, sondern dass sie eine Tochter Gottes ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und wahrscheinlich hatte dieser Bartimäus nicht dieses Problem, dass er Schmerz hatte, weil sein Vater da nicht mehr auf ihn war. Es steht hier, der war der Sohn des Bartimäus. Wir wissen nicht von seiner Beziehung, aber die Tatsache, dass das hier erwähnt wird, dann spricht schon für sich, dass er eine Familie hatte, dass er eine Identität hat. Und diese Frau mit dem Blutfluss, sie war eher so wie eine Waise. Ja? Und Gott kommt zu ihr und er bringt ihr diese Heilung und er stellt sie wieder her. Und das ist so schön. Ich möchte uns auch heute fragen, ne, diese Stelle fragen, was möchtest du? Und dann können wir vielleicht einfach uns kurz überlegen, innekommen oder vielleicht später, aber was möchten wir? Und unsere Motivation prüfen, unsere Anliegen prüfen. Vielleicht wenn wir jemanden aus der Ukraine fragen würden, was willst du? Dann wird er sagen, ich möchte einfach einen Frieden haben, ich möchte nach Hause gehen. Wenn wir, ja, vielleicht können wir das einblenden, unsere 21 Uhr, das 21 Uhr Gebet, die Anliegen. Ich wollte auch die Sendezeit ausnutzen, um kurze Werbung für unser 21 Uhr Gebet machen. Das sind unsere Gebetsanliegen, für die wir immer wieder beten. Das sind unterschiedliche Themen. Und ich möchte dich einladen, wenn du um 21 Uhr, anstatt dass du vielleicht an deinem Handy zockst oder irgendwas machst, wenn es geht, dann kannst du dich dem Gebet anschließen. Das sind ganz unterschiedliche Themen, die auch, denke ich, Gott am Herzen liegen. Wir möchten dafür beten, dass ungeborene Babys die Möglichkeit haben, geboren zu werden, dass sie nicht abgetrieben werden. Ich werde auch kurze Klammer öffnen. Es ist interessant, dass was wir Menschen, wie wir die Sachen darstellen. Also obwohl es ein Lebensabbruch ist, eigentlich ein Mord, damit es schön klingt, sagen wir, wir brechen eine Schwangerschaft ab und wir sagen, das ist ein Fötus, das ist nicht Leben, das ist ein Fötus. Also wir packen uns so schön die Sachen an, wie es uns passt, aber wir reden nicht Klartext, ne, weil wir die Sachen so vertuschen möchten. Aber es geht um Leben und wir möchten dafür beten, dass das Leben, dass die Menschen sich für Leben entscheiden. Wir beten auch beispielsweise jetzt für den Donnerstag, dass die Mütter in dieser Not sind, die sich in so einer Lage befinden, dass sie Hilfe bekommen, dass sie nicht verurteilt werden, dass sie sich nicht abgelehnt fühlen, aber dass sie wirklich Hilfe bekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für die Themen, die wir haben. Und ich glaube, dass Gott auch wirkt. Ja, die Bibel sagt, ein Vers, der mich immer in diesem Zusammenhang ermutigt, ist das, was hier in Jakobus steht. Elia war ein Mensch wie wir und er hat gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Das heißt auch, wenn wir eine zu zweit beten, in einem kleinen Kreis, Gott erhört unsere Gebete und es geht. Ja, also es kommt nicht darauf an, wie groß das ist, sondern es geht einfach darum, dass wir beten können und dass wir durch Gebet so vieles bewirken können. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Themen. Schau, was dich anspricht, am besten alles und lass uns beten. Gott kann, oder Mittwoch beten wir für den Iran, ein Land, in dem so viele Muslime zu Jesus gefunden haben. Das ist unfassbar und irgendwo einmalig wenn man so will, der Kirchengeschichte, dass über 1 Million Menschen mit einem muslimischen Hintergrund, die enttäuscht waren von dem politischen System oder einfach vom Leben im Allgemeinen und ihnen ist Jesus erschienen. Sie haben Träume und Visionen gehabt. Es gibt so viele Hausgemeinden, die sich gegründet haben über TV-Sendungen, empfangen sie christliche Sendungen auf Persisch und so viele Menschen dort werden errettet, aber da gibt es auch sehr heftige Verfolgung. Und wir können auch dafür beten, dass sie standhaft sind. Und wenn wir für diese Themen beten, dann bin ich immer wieder ermutigt, wenn da zwischendurch in den Nachrichten was kommt, wie gestern vorgestern einfach ich weiß nicht, ob es Marsch des Lebens ist in den USA, wo so viele Menschen auf die Straße gehen, um für das Leben, gegen die Abtreibung zu demonstrieren. Und das war so schön, das heißt, es bewegt sich was. Es war natürlich nicht nur, weil da 2-3 Leute am Donnerstag dafür gebetet haben, sondern weil Christen aufstehen und beten. Also es kommt darauf an, dass wir beten. Das jetzt zu dieser Klammer. Und weiterhin, also wenn uns Jesus fragen würde, was möchten wir dann? In unserer Welt, in unserer Mentalität sind oft unsere Anliegen, ja, ich möchte niemandem was unterstellen, aber die sind manchmal sehr oberflächlich. Also wir wünschen uns Sachen einfach ein bisschen schöner. Wenn jemanden fragen, der aus einem Kriegsgebiet kommt, dann würde er sagen, ich möchte einfach einen Frieden haben. Und wenn man mich fragen würde, dann würde ich sagen, ja, ich möchte anstatt an der Hauptstraße vielleicht so am Rande des Parks leben und so weiter und so fort. Und wenn man dich fragen würde, was wünschst du dir, dann wirst du vielleicht sagen, ja, ich möchte einen, einen neuen Job oder einen besseren Job. Und Jesus hackt manchmal nach und wenn, vielleicht würde uns fragen, warum möchtest du das? Manche von uns sind wirklich erschöpft von viel Arbeit. Es gibt so viele Branchen, die unterbesetzt sind und man ist wirklich wie chronisch ausgelastet, man hat gar keine Ruhe. Und da ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, dass man um Erneuerung, um irgendeine Erlastung für seinen Job betet. Aber manchmal haben wir Gebetsanliegen einfach, damit wir einen besseren Job haben, damit wir eine höhere Position haben. Und was wäre dann unsere Motivation? Vielleicht anerkannter zu werden oder uns besser zu fühlen. Also es gibt diese zwei Seiten. Ne? Und Gott möge dir zeigen, wo deine Motivation liegt in diesem Zusammenhang. Und dann, das wäre dann die Frage, was möchtest du, dass ich für dich tue? Ne? Die Jesus-Frage. Und dann möchten wir uns auch aber mit der anderen Frage beschäftigen. Was möchte Jesus? Und das ist auch ganz, ganz einfache Frage, aber die können wir uns auch stellen. Also wenn du die Möglichkeit hättest, einfach dich jetzt hier hinzusetzen und Jesus fragt dich, was möchtest du? Und dann sagst du, ich möchte das und das und das. Und er sagt, okay, und er gibt es dir. Und wäre es dann nicht schön, wenn wir auch fragen würden, Jesus, was möchtest du? Also wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das heißt, wenn wir Wünsche haben und Anliegen, dann betrifft das auch Gott. Er hat auch Wünsche und Anliegen. Und da möchten wir weiter forschen, was die Bibel sagt zu den Wünschen Gottes. Was möchte Jesus? Was ist sein Wunsch? Da können wir in Römer 8 aufschlagen. Werden wir noch zwei Verse lesen. Wir lesen in Römer 8, Vers 29. Römer 8, 29. Den, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also, das ist das Ziel Gottes, dass Jesus viele Brüder und Schwestern hat. Also, die Schwestern sollen sich gar nicht ausgeschlossen fühlen. Es gibt manche Stellen, wo es um die Brüder geht, aber ich fühle mich auch angesprochen, wenn die Bibel von der Braut spricht. Ja? Also, ich bin ein Mann, aber ich bin trotzdem Braut. Aber also wir werden jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber fühl dich auch angesprochen, wenn du eine Schwester bist. Also Jesus und der Vater wünscht sich, dass Jesus viele Brüder und Schwestern hat. Und das möchten wir auch ein bisschen weiter vertiefen. Wir gehen zu Epheser 1, Vers 5. Epheser 1, Vers 5. Da heißt es, und er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft und zur Tochterschaft, zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Und das ist der Wille Gottes. Und das ist so eine schöne Nachricht. Also ich habe drei Kinder, ich bin reich, sehr reich. Da sind, ja, irdisch gesehen, meine Frau und meine Kinder, das sind unermessliche Schätze. Also die kann man nicht mit Milliarden und was weiß ich. Also ich bin viel reicher als Bill Gates und Bezos und wie ist der von Tesla? Ihr wisst denn, wenn ich meine, ich bin reicher als die alle zusammen, weil ich meine Familie habe. Und hier geht es auch um Familie, der uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst. Und ich überlege mir, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann packe ich mir alle meine Kinder, meine drei Kinder und ich werde sie umarmen und ich werde sie knuddeln. Mein Kleiner, der ist noch klein und sehr kompakt zum Knuddeln, bei ihm ist es am einfachsten. Aber das ist mein Herzenswunsch und meine Herzensfreude, wenn ich nach Hause gehe, dass ich sie mir packe und schnappe und knuddle, bis sie schreien, bis sie sagen, Papa, hör auf. Dann kann es sein, dass ich aufhöre oder auch nicht. Aber das ist das Schönste, was es gibt, das ist Sohnschaft. Natürlich werden sie wachsen und da werden sie Verantwortung und Aufgaben haben. Aber an erster Stelle geht es einfach um die Familie. Einfach darum, dass wir zusammen sind, dass der Papa sich auf seine Kinder freut. Also ich freue mich, wenn meine Kinder in der Nähe sind. Egal, ob sie etwas erledigen müssen oder nicht. Es ist einfach schön, wenn meine Kinder in meiner Nähe sind. Und das tut einfach gut. Ich war im Dezember, ich habe meine Eltern besucht für 5, 6 Tage alleine. Da habe ich meine Familie so sehr vermisst. Und als ich nach Hause kam, nach 5 Tagen, da war es so schön. Und was möchte ich jetzt damit sagen? Gott freut sich, wenn seine Kinder in seiner Nähe sind. Und da möchte ich auch ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, du unterhältst dich mit jemandem, der sagt, ja, ich bin Geschäftsmann und ich hab 10 Mitarbeiter. Dann sagst du, okay, nicht schlecht. Vielleicht bekommt jeder so vielleicht so 2.000 Euro, 2.500 Euro im Monat, je nachdem natürlich, was man arbeitet. Aber da man rechnet auch so, der gibt nur für seine Mitarbeiter 20.000. Das heißt, bestimmt hat er noch 20.000 drauf und Umsatz. Boah, der ist eigentlich so, arbeitet jeden Monat mit so 60.000, 70.000. Das ist gar nicht schlecht. Ja, cool, der ist schon gut. Und wenn jemand sagen würde, ich habe 10 Kinder, wie würdest du reagieren? Boah, der muss schuften. Die machen ihn verrückt. Das ist ja unglaublich. Der arme Mensch, der hat 10 Kinder, der muss sie ausbilden, der muss sie pflegen, der muss sie hin und her fahren. Aber Gott denkt ganz anders. Also ich sage nicht, dass ihr alle 10 Kinder haben solltet. Aber einfach von der Logik her, was ist uns wichtig, was erscheint uns wichtig und schön und anerkannt und was ist für Gott schön und wichtig. Also wenn jemand zu uns sagt, ich habe 10 Kinder, dann denken wir irgendwie an erster Stelle an die Arbeit, an die Verantwortung, an die Sachen, die wir zu erledigen haben. Aber Gott denkt nicht so, der wünscht sich nicht 10 Kinder, der wünscht sich 10 Milliarden Kinder. Der wünscht sich am besten, dass alle seine Kinder werden. Das ist ein Herzenswunsch. Und wie es hier heißt, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, dass wir einfach Teil in seiner Familie sind. Und das ist so eine heilende Botschaft, das wird uns auch heilen von unserer Mentalität, von unserer, ja, wie soll ich sagen, materiellen Mentalität, das wird uns frei machen. Und das ist auch das Ziel Gottes, dass wir einfach Teil seiner Familie sind. Deswegen ist Jesus gestorben. Da kann man sich auch überlegen, okay, wenn das so ist, was tut Gott dafür, dass wir seine Kinder werden, dass wir mit ihm versöhnt werden, dass wir Teil seiner Familie werden. Und ihm ist das sehr, sehr ernst. Also er hat alles investiert. Der hat nicht nur irgendwie von seinen Ersparnissen da investiert, damit das geschieht, damit wir diese Sohnschaft empfangen, sondern er hat alles gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Jesus Christus ist für uns gestorben und hat sein Leben für uns gegeben. Also Gott, der Vater, hat sein Allerbestes gegeben. Ihm war das so wichtig, dass du und dich und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Sohn oder Tochter Gottes zu werden, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben. Und mehr kann er nicht geben. Heutzutage hören wir so viele Fragen und sehr oft Beschuldigungen zu Gott. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Warum geschieht das? Warum geschieht jenes? Aber Gott kennt Leid und so einen unfassbaren Leid. Unerträglich nicht, weil er das ertragen hat. Aber Gott kennt den tiefsten Schmerzen, den es überhaupt gibt. Und es war kein Zufall. Jesus ist nicht in einem Unfall gestorben, dass der Vater irgendwie da verarbeiten musste oder dass es plötzlich kam, sondern das war von Allbeginn der Welt, sagt uns die Bibel, dass das Lamm geschlachtet wurde vor Allbeginn der Zeiten. Das heißt, das war der Krisenmanagement, wenn man so will, Gottes. Er wusste, dass irgendwas schieflaufen kann. Und das war die Versicherung Gottes, dass wir errettet werden können. Das war Jesus. Und es kam tatsächlich dazu, der Mensch hat sich von Gott getrennt. Wir haben das getan, was Gott uns gesagt hat, nicht zu tun. Wir haben uns von Gott getrennt. Wir sind unsere eigenen Wege und eigene Vorstellungen nachgelaufen. Und dann ist es eben dazu gekommen. Und wie die Bibel sagt, voll am Beginn der Zeit wusste Gott, dass das geschehen kann. Er ist außerhalb der Zeit. Und er hat Jesus für uns vorbereitet. Dann ist Jesus auch für uns gestorben. Und wenn man darüber nachsinnt, wir hören das immer wieder, aber wenn wir dafür beten, dass wir das auch mit unseren Herzen begreifen, das ist nicht, ja, Jesus ist für mich gestorben, und dann ist es einfach irgendein Spruch, aber wir glauben nicht dran und es berührt unser Herz nicht und das bewegt unser Herz nicht. Aber wenn wir es mal begreifen, wie teuer wir erkauft sind und jeder Mensch, also ich bin so teuer erkauft, aber mein Nächster ist auch so teuer erkauft, dann ist es so viel wert. Ja, und ich kann ihn auch so betrachten, wie ich mich selbst betrachte. Ich wurde mit dem Blut Jesu erkauft, aber mein Nächster, du kannst zu seinem Nächsten schauen und einfach sehen, wow, Jesus hat dich auch erkauft. Der Vater hat alles gegeben. Ja, es gibt diese Liste, ne, die 10 reichsten Menschen, die so und so viel haben. Also, das, was sie alle gemeinsam haben, ist es nicht mal so viel im Vergleich zu dem, was Jesus für dich und für mich getan hat. Zu dem Wert, verglichen mit dem Wert, was sein Blut gekostet hat. Und das möge uns bewegen, das möge uns heilen. Manchmal denken wir, ich muss mich da durch meine Karriere oder durch irgendwas, durch meine Ausbildung, durch irgendwas, muss ich etwas erreichen, damit ich anerkannt werde. Aber du musst nicht anerkannt werden. Du bist schon anerkannt, du bist freigekauft. Und Jesus, sein Blut, ja, das ist dein Wert. Wie viel bin ich wert? Heutzutage ist irgendwie das Menschenleben nicht wert, aber eigentlich sind wir so viel wert wie das Blut Jesu. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn du dich irgendwie klein fühlst oder unwürdig fühlst oder abgelehnt oder nichts wert, in unserer Gesellschaft kämpfen wir so viele Menschen mit diesen Gedanken, die fatale Folgen haben können. Aber wenn du einfach innehältst und darüber nachdenkst, ich wurde mit dem Blut Jesu erkauft. Und das ist die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit. Wir glauben so viele Sachen, aber wir glauben der Bibel nicht. Aber die Bibel ist die Wahrheit. Sie hat so viele Jahrhunderte sich bewährt und so viele Ideologien und Feinde besiegt und sie ist immer noch da. Und das ist das Wort Gottes. Ich denke immer an diesen Satz von Derek Prince, der sagt, wenn 81% der Prophezeiungen in der Bibel, das bezog sich auf Israel, aber wenn über 80% der Prophezeiungen in der Bibel sich erfüllt haben, ist es fanatisch zu glauben, dass sich die restlichen 20 erfüllen werden? Nein, das ist ganz logisch. Also wenn du jetzt skeptisch bist oder irgendwie skeptisch der Bibel gegenüber und pessimistisch oder einfach ja, unglaubend, dann kann dir das vielleicht helfen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und nimm das für dich wahr und finde Heilung darin. Jesus liebt dich und er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Du bist wertvoll. Und wenn ich mich freue, jetzt nach Hause zu gehen und meinen Sohn zu packen und ihn zu knuddeln und zu kuschen, stell mal vor, wie Gott sich auf dich freut, einfach dich zu umarmen und zu fragen, wie es dir geht. Und wie Vater und Sohn kämpfen und trauen, das würde Gott mit dir tun. Oder die Tochter, die vielleicht im Schoß des Vaters kommt, einfach geliebt wird und der Papa freut sich auf sie. Er denkt nicht als erstes, okay, die muss jetzt das und dieses in diesem Monat leisten. Gott ist kein Chef. Gott denkt nicht an den, oh, wie war der Umsatz meiner Kinder diese Woche, wie läuft das Geschäft. Nein, Gott freut sich auf uns, weil wir seine Kinder sind. Und wir können natürlich da mit hineinwachsen, wie die Kinder zu erwachsenen Menschen werden. Und wir haben Aufgaben, wir haben unser Job, aber das ist nicht das Primäre, was unser Leben ausmacht, sondern wir sind zur Sohnschaft berufen. Und das ist das Wunderschönste. Und das ist auch die frohe Botschaft, die wir weitergeben können. Nicht, dass viele Menschen, also ich finde das so traurig, wenn Menschen, ganz besonders hier in der humanistisch geprägten westlichen Welt, wenn sie denken, okay, Christentum sind 5 Regeln, 7 Feiertage, 8 Ritualien und das war's. Und es wäre schlimm für mich, wenn die Menschen, die nicht gläubig sind, um mich herum auch diesen Eindruck haben, wenn sie mein Leben sehen und ja, genau, das ist es. 5 Regeln und 8 Ritualien. Also ich möchte, wenn ich beispielsweise, wenn ich meine Kollegen fragen würde, okay, was sagen wir mal, ich muss wegziehen oder sonstiges, und wenn ich meine Kollegen fragen würde, okay, ihr wisst, dass ich Christ bin und so, aber was für Eindruck habe ich bei euch hinterlassen? Also was ist für euch jetzt, wenn ihr mich ansehen würdet, was für Eindruck habt ihr? Was ist denn Christentum? Ich würde mich super freuen, wenn sie sagen, ja, das ist die Beziehung zum Vater, das ist Jesus, das ist Frieden, das ist Heilung. Muss ich fragen, tatsächlich, was für Hintergrund ich da oder Eindruck bei ihnen hinterlassen habe. Aber wäre es nicht schön, wenn wir das bei den Menschen repräsentieren, du kannst ein Kind Gottes werden. Du bist nicht Waisenkind, du musst dich nicht irgendwie beweisen oder du musst nicht verzweifeln, du musst nicht irgendwo nach deinem Wert suchen, sondern du kannst einfach Sohn und Tochter Gottes werden. Und das ist die Ja, das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat dich so geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Er hat sein Bestes gegeben, sein Blut. Und wir sind auch hier die Familie Gottes. Und es ist so schön, dass wir die Familie Gottes haben, die Gemeinde. Und es wäre so wunderbar, wenn wir immer wieder und immer tiefer zu einer Familie werden. Ich denke, habe ich mir seit langem gedacht, in einem Land, in dem die Christen verfolgt werden, ist es vielleicht einfacher, dass die Gemeinde wirklich als eine Familie lebt. Da ist die ganze Eitelkeit weg. Die Menschen möchten nur sich versammeln und es irgendwie aushalten und das überleben. Und da gibt es so viele Sachen, die so eitel sind und die spielen gar keine Rolle. Und Gott tut sie vielleicht einfach weg in solchen Umständen, wo es überhaupt nicht wichtig ist, irgendwelche äußerlichen Dinge, sondern einfach das Herz Gottes wichtig ist, seine Anliegen. Und wenn wir dafür beten, wird es uns Gott auch geben, auch wenn wir so schön uns in Frieden versammeln können. Und lass uns aufstehen und dafür beten, dass Gott uns zeigt, wie geliebt wir sind und was für Schatz wir in dieser Sohnschaft haben. Halleluja, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Vater, dass wir deine Kinder sind, Herr. Du hast uns so sehr geliebt, Herr Jesus. Und wir möchten uns nicht in irgendwelche Sachen verzetteln und vertiefen, Herr. Ja, Vater, wir möchten immer das Kreuz vor Augen haben, was am Kreuz geschah, Herr, dass du für uns gestorben bist. Und wie Paulus sagt, ich möchte nichts anderes wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Danke, Herr, dass wir, Herr, in dir versöhnt sind mit dem Vater. Herr, danke, dass wir eine wunderbare Familie haben, Herr. Danke, Herr, für die Familie, Herr. Die Familie Gottes, Herr, die Gemeinde, Herr. Bitte, Herr, hilf uns immer mehr, darin zu wachsen, Herr, dass wir eine Familie sind, dass wir den Nächsten lieben, Herr. Ja, Vater, dass wir den Nächsten so schätzen, Vater, wie du ihn schätzt, dass wir wissen, dass er mit deinem Blut gekauft ist und dass wir uns auch selbst so sehen, Vater, wo unser Selbstwertgefühl am Boden ist, im Keller ist, Herr. Ich bitte dich, Vater, komm mit dieser Offenbarung. Wir sind geliebt, wir sind wunderbar, Herr. Ich bitte dich, Vater, für uns Männer, dass wir geheilt werden, dass wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass wir Söhne sind, dass wir nicht Waisen sind, Herr, dass wir einen reichen Vater haben, dass wir einen allmächtigen Vater haben, dass wir einen König als Vater haben, Herr. Halleluja, Vater, wir sind, Herr, Kinder Gottes, Kinder des Königs. Und ich bitte dich, Vater, für die Töchter, Herr, die vielleicht, Herr, Schlimmes erlebt haben, Herr, oder die sie gar nicht würdig fühlen oder gar nicht schön fühlen, Herr, oder gar nicht angenommen fühlen oder gar nicht als Prinzessinnen fühlen. Ich bitte dich, Vater, wirklich für jede Schwester, für jede Frau, Herr, dass du sie heilst, Vater, dass sie, Herr, dass sie in deinem Schoß sitzen kann, Herr, dass sie deine Liebe spüren kann, Herr, deine Annahme, Herr, deinen bedingungslosen Schutz, Herr. Ja, Vater, ich bitte dich, Vater, dass das nicht als irgendein Vers in unseren Köpfen bleibt, aber dass es tief ins Herz geht, Herr, dass es tiefe Heilung bringt, Herr, dass wir geliebte Kinder sind des Vaters, Herr. Und Herr, ich bitte dich, Vater, schenk uns diese Heilung, Herr, und hilf uns da zu bleiben, Herr. Und wenn wir geheilt sind, nicht wieder in alte Dinge, in alten Dingen zu suchen, Herr, die eitel sind und nichts wert sind, Herr. Aber hilf uns, bei dir zu suchen, weiterhin, Herr. Halleluja, Vater, in deiner Liebe, Herr. Und hilf uns, unsere Nächsten so zu lieben und die Menschen da draußen, Herr, so zu lieben, Herr. Ja, Vater, wie du sie liebst, Herr. Dass wir, Herr, dass wir wissen, du hast das Blut deines Sohnes für sie geopfert. In Jesu Namen. Amen.